Ich hoffe, ihr seid bereit für das dreistündige Seminar jetzt. Als ihr durch die Tür gekommen seid, habt ihr euch verpflichtet für ein dreistündiges Seminar. Und am Ende gibt es eine Prüfung. Nee, Quatsch. Es wird nicht 3 Stunden dauern, es werden 4. Ja. Spaß. Ich hoffe, es geht euch gut. Haben wir Fenster offen? Ja, Fenster sind offen. Gerade wenn man so lange sitzt, wünsche ich mir schon, dass ihr mit dabei seid, dass ihr den Gedanken folgen könnt, dass ihr zuhört und auch gerade als Prediger fragt man sich dann manchmal, wenn ich etwas predige, wird das jetzt was für alle sein? Ich schicke das jetzt schon mal ein bisschen voraus, dass auch der Inhalt der Predigt vielleicht nicht für alle was ist. Reflektiert bei euch selber. So. Ob die Impulse, die durch die Predigt kommen, bei euch Anklang finden, ob ihr darin Mehrwert seht oder nicht. Ich will die Predigt einleiten mit einer Illustration. Ich bin heute unterwegs gewesen. Das ist eine heutige Illustration. Ich bin auf der Autobahn unterwegs und 100er Schild, ich fahre 100. Und dann plötzlich realisiere ich, dass das Auto vor mir bremst. Und zwar ruckartig. Und gefühlt steht das Auto vor mir schon. Und ich rase also mit 100 km/h auf dieses Auto zu. Und in meinem inneren Auge habe ich einen Film ablaufen. Der Film von meinem letzten Auffahrunfall. Kurze Frage von euch. Hat jemand schon mal einen Auffahrunfall gehabt? Einmal melden bitte. Okay. Ihr kennt das Gefühl, oder? Wenn man losfährt, man ist ja auf dem Gaspedal und dann realisiert man plötzlich, ich muss ja jetzt bremsen. Und wer jetzt nicht so dieses intensive Bremsen gewohnt ist, der ist ja erstmal zögerlich. Ne? Ich kann erstmal ein bisschen langsam bremsen und dann kann ich ja immer stärker werden. Aber nein, du musst eigentlich sofort auf die Bremsen treten. Bei meinem letzten Auffahrunfall war ich selber schuld. Ich war im Kreisverkehr unterwegs und habe dann damals Gas gegeben, während sich im Kreisverkehr alles gestaut hatte. Doof, habe ich daraus gelernt. Aber ich konnte mich noch an dieses Gefühl erinnern, als ich plötzlich realisiere, dass dieses Auto vor mir plötzlich stehen bleibt. Und ich nicht mehr reagieren kann. Und so bin ich heute auf der Autobahn unterwegs und ich realisiere diesen selben Moment. Die Anzeichen sind genau die gleichen. Das Auto vor mir bleibt gefühlt stehen und ich muss jetzt sofort reagieren. Und ich gehe in die Bremsen. Und ich habe es geschafft, nicht aufzufahren. Es sind 5 Meter übrig geblieben. Aber ich habe gemerkt, dass mein Auto an die Grenzen kam, dessen, was so eine Bremse aushalten kann. Man sollte das eigene Auto nie zur eigenen Grenze führen, ne? Aber manchmal geht es nicht anders. Was ist passiert? Ich als jetzt lange erfahrener Autofahrer, der schon viele, viele Situationen im Straßenverkehr erlebt hat, kann aufgrund meiner Erfahrung einschätzen, wann ich wie bremsen soll, damit es möglichst nicht erneut zu einem Unfall kommt. Weil wenn es eine Sache gibt, bei der wir uns alle einig sind, ist es kein Unfall bauen. Unfall bedeutet viele Unannehmlichkeiten, Gespräche mit der anderen Unfallpartei und dann mit den Versicherungen, das ist alles doof. Und wenn man sich das sparen kann, dann lässt man es lieber bleiben. Aber so finde ich es spannend, wie ich auf dieser Autobahn unterwegs bin und ich trete auf diese Bremse, weil ich einen inneren Film habe. Der Erfahrung vom letzten Mal. Und das hat mir geholfen, jetzt auf die Bremse zu treten und einen Unfall zu vermeiden. Szenenwechsel. Wir gehen in die Bibel. Markus Kapitel 4. Markus Kapitel 4 und wir wollen dort die Verse 35 bis 41 lesen. Markus Kapitel 4, die Verse 35 bis 41. Tja, könnt ihr euch noch erinnern, als der Werner hier war, was hat er gesagt? Wo sind eure Bibeln? Ja? Eine kleine Mahnung an dieser Stelle. Wie könnt ihr eure Bibel nicht mitbringen? Also bringt eure Bibeln, wenn ihr in den Gottesdienst kommt. Ja? Handy ist okay, aber dieser Klang, wenn die Blätter rascheln, das ist schön. Markus Kapitel 4, Abvers 35. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm, und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen, und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See: Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Das Markus-Evangelium ist eines, bei dem der Text sehr schnell voranschreitet. Absatz um Absatz wird viel gespart an Zusatzinformationen. Und es wird versucht, nahezulegen, was Jesus in kürzester Zeit gemacht hat. Jesus ist hier unterwegs mit seinen Jüngern und sie haben die Volksmenge hinter sich gelassen. Jesus hatte viel mit den Menschen zu tun. Er wollte irgendwann mal auch ein bisschen durchatmen. Und so lassen sie die Menschen hinter sich, setzen sich in diese Schiffe hinein und fahren von einer Seite des Sees zur nächsten Seite. Und dann passiert etwas, das niemand haben will. Ein Sturm zieht auf und es füllt die Boote mit Wasser. So beschreibt es der Text. Und die Jünger bekommen es mit der Angst zu tun. Und während Jesus also in diesem Boot sitzt, liegt besser gesagt, und schläft, wecken ihn die Jünger mit der Frage, die wirklich dramatisch ist: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Ich weiß nicht, hast du Jesus diese Frage auch schon mal gestellt? Wenn etwas im Leben schief läuft, wenn du siehst, wenn du die Warnzeichen im Umfeld erkennst und du siehst, das bewegt sich in die falsche Richtung, das sollte so nicht sein, Jesus, ist dir das egal? Viele Leute wundern sich ja, warum das Leben nicht immer schön ist, warum es im Leben Tiefpunkte gibt, warum es Herausforderungen gibt, warum das Leben schwer ist. Und lass uns ehrlich sein, das Leben ist manchmal schwer. Und dann kommt die Frage auf: Wo ist Gott? Ähnlich sehe ich das jetzt hier auch. Die Jünger sehen sich in einer Krise, wenden sich an Jesus mit einer ehrlichen Frage: Wo bist du? Ist dir das egal, wie es uns gerade geht? Und Jesus reagiert so auf seine ganz eigene Art und Weise. Jesus steht erstmal auf, befiehlt dem Wind und spricht zu dem See: Schweig, werde still. Das heißt, in erster Instanz spricht Jesus scheinbar gar nicht direkt zu den Jüngern, sondern er kümmert sich erstmal um das Problem. Das Problem, bei dem die Jünger Lebensangst hatten, Existenznot hatten. Erstmal kümmert er sich drum. Und dann stellt er ihnen eine Kernfrage. Und diese Kernfrage gebe ich dir heute auch mit. Fühl dich gerne angesprochen. Warum bist du so furchtsam? Warum hast du keinen Glauben? Wenn man sich mal so in die Schuhe der Jünger versetzt und Jesus sagt zu dir: Du hast keinen Glauben? Boah, na schon hart, oder? Letztlich sind sie doch gefolgt. Sie haben alles zurückgelassen, um mit Jesus zusammen zu sein. Und jetzt sagt Jesus zu ihnen: Wo ist denn jetzt dein Glaube? Wieso bist du so furchtsam? Was passiert hier? Ich will Folgendes beleuchten. Das, was bei den Jüngern passiert, passiert auch bei dir und bei mir im Alltag. Die Jünger sind in einer schwierigen Situation, in denen alle ihre Erfahrungswerte ihnen sagen: Das ist gefährlich, wir müssen aufpassen. Wenn das Boot mit Wasser voll ist, wissen sie, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ihre Erfahrungswelt sagt ihnen: Du musst aufpassen. Genauso, wenn ich im Auto unterwegs bin und ich sehe, ich muss jetzt bremsen, weil die Situation erfordert es. Vieles In unserem Leben ist eine Ansammlung unserer Erfahrung. Je mehr Erfahrung wir mit Mitmenschen machen, mit der Arbeit machen, im Straßenverkehr machen, desto mehr bildet sich ein intuitives Reaktionssystem, bei dem wir innerhalb von kürzester Zeit sofort reagieren. Mit einem positiven Gefühl oder einem negativen Gefühl. Und auch die Jünger reagieren hier an dieser Stelle anhand ihrer Erfahrungswerte. Und sie haben Angst. Sie sehen sich in einer lebensbedrohlichen Lage, bei der sie sogar bereit sind, Jesus vorwurfsvoll zu konfrontieren. Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Alles, was sie gelernt haben, sagt ihnen, es geht hier um Leben und Tod. Und sie tun das einzig Richtige. Sie gehen zu Jesus. Sie gehen mit ihrer Erfahrungswelt zu Jesus. Aber Jesus scheint die gesamte Situation anders zu beurteilen. Das, was Jesus beobachtet, ist nicht lebensbedrohlich. Letztlich liegt er dort und schläft. Aber für die Jünger und für Jesus tun sich zwei Wege auf. Auf der einen Seite die Erfahrungswelt der Jünger und auf der anderen Seite die Erfahrungswelt Jesu. Und Jesus ist derjenige, der ganz entspannt bleibt, der aufsteht, dem Wind und dem See befiehlt, zu schweigen und still zu sein, und es geschieht. Am Ende von Vers 41 wundern sich die Menschen auch. Sie gerieten sogar in große Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Oft wird angemerkt, dass in den Evangelien die Gottheit Jesu erst später, irgendwann im Johannesevangelium, deutlich wird. Aber an Stellen wie hier im Markus-Evangelium sehen wir durch diese Frage eben auch diesen Bezug zum Schöpfergott. Wer ist der, dem Wind und Wellen gehorchen? Es ist der Schöpfer. Die Gottheit Jesu wird auch hier ein Stück weit angedeutet. Und die Leute sind erstmal irritiert, weil alles, was sie erleben, in dieser Situation ihnen Angst macht. Aber aus der Brille Jesu ist diese Situation nicht bedrohlich. Ich finde diese Beobachtung sehr, sehr spannend, weil sie für mein Leben und dein Leben enorme Auswirkungen hat. Aufgrund unserer Erfahrungen meinen wir ja oft, genau zu wissen, was passiert. Wir sind ja so kleine Propheten, die genau wissen, was nächste Woche passiert, wer wann, wo, wie, was gesagt hat, wer das gemeint hat und wie alles ausgeht. Und diese Spekulationen in unserem Kopf, so will ich sie nennen, diktieren unser Gefühlsleben. Und sie entscheiden darüber, ob wir mit Glauben vorangehen oder angsterfüllt sind. Jesus fordert die Perspektive der Jünger heraus. Er stellt sie sogar in Frage. Und was kann bedeutender sein als die Frage nach Leben und Tod? Was kann bedeutsamer sein als die Frage nach Leben und Tod? Und Jesus sagt: Du verstehst das alles falsch. Du deutest das alles falsch. Du hast gerade Angst um dein Leben und du liegst falsch. Eigentlich sind die Jünger nicht in Gefahr, aber sie meinen, sie glauben, dass sie in der Gefahr stehen. Wir sind gläubige Nachfolger Jesu und wir glauben an Jesus, oder? Ja? Ihr seid echt schweigsam dafür, dass wir an Jesus glauben, oder? Komm, wir glauben doch an Jesus, oder? Ja, okay, gut. Ja, besser so, ja? Und doch gibt es ein Spannungsfeld bei uns. Wir glauben an Jesus, aber wir glauben auch viele andere Erzählungen, nämlich die Erfahrungswerte unserer Vergangenheit. Und jetzt kommt Jesus und fordert dich auf, Menschen zu lieben. Jesus fordert dich heraus, die Welt mit einer neuen Brille zu sehen. Das ist gar nicht so einfach. Weil wir letztlich auch manchmal durch unseren Stolz meinen, doch, ich lieg doch richtig. All meine Erfahrungen sagen mir, du ziehst mich über den Tisch. Und deswegen habe ich mit dir nichts zu tun. All meine Erfahrungen sagt mir, ich muss jetzt bremsen. Sonst kommt es zum Unfall, wenn ich mich nicht schütze. All meine Erfahrung sagt mir, ich werde sterben, wenn ich jetzt nicht Jesus konfrontiere. Und Jesus sitzt da und wundert sich, wie wir zu so einer Schlussfolgerung kommen. Weil er dich und mich gar nicht in der Gefahr sieht. Die Gefahr, die Jesus vielmehr sieht, ist, dass wir Dinge glauben, die nicht wahr sind. Dass wir Dinge nicht hinterfragen, wie unsere eigenen Erfahrungswerte. Irgendwann haben wir angefangen, Dinge zu glauben, die nicht wahr sind. Wir haben Erfahrungen mit unseren Eltern gemacht, wir haben Erfahrungen mit Menschen in der Schule gemacht, auf der Arbeit, in der Gemeinde, außerhalb von Gemeinde. Und wir kennen die Leute jetzt sehr, sehr gut. Wir sind jetzt alle Experten im Umgang mit allen Menschen. Wir können alles richtig einordnen. Und das stimmt eigentlich nicht. Das ist nicht wahr. Weil wir nicht in die Herzen blicken können. Es gibt so viele Faktoren, die wir nicht berücksichtigen können. Und somit ist auch die Geschichte des Stillens eines Sturmes von Jesus die Einladung Jesu mit einem neuen Blick auf dein eigenes Leben zu blicken. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Vers 40, was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und diese Frage trifft einen tiefen Nerv, weil jeder von uns vor vielen Dingen Angst hat. Das können sehr unterschiedliche Sachen sein. Aber die Angst in unserem Leben ist eine Erzählung, die uns lähmt, weil wir etwas glauben, was vielleicht gar nicht wahr ist. Mein Gegenüber ist eine Bedrohung. Alle Menschen, die nicht in meiner Gemeinde sind, sind eine Bedrohung. Oder alle Menschen, die nicht genauso denken wie ich, sind eine Bedrohung. Alle Leute, die mir heute Morgen nicht die Hand gegeben haben, mögen mich nicht. Alle Leute wollen mir ein Bein stellen. Mein Boot füllt sich mit Wasser. Ich gehe unter. Herr, ist es dir egal, dass ich hier verrecke? Dass ich umkomme? Dabei ist Jesus derjenige, der uns nicht nur die Hand reicht, sondern uns einlädt, die Welt mit einem neuen Blick zu sehen, aus einer neuen Perspektive zu sehen. Wie oft lesen wir in der Bibel, fürchte dich nicht, sei mutig und stark. Das ist die Einladung. Aber diese Einladung erfordert eben auch, dass wir mal hinterfragen, was wir so denken, was wir so glauben über unseren Nächsten. Und da konkurriert unser Leben ständig auch mit Jesus. Wir können entweder glauben, was Jesus uns sagt, dass wir geliebt sind und dass unser Gegenüber geliebt ist, oder wir glauben insgeheim, ja, Jesus liebt ihn, aber eigentlich muss ich mich vor dem schützen. Ich komme zurück zu der Anfangsgeschichte. Manchmal im Leben ist es ja nicht schlecht, wenn man schon eine Erfahrung gemacht hat, oder? Auf der Autobahn unterwegs zu sein und zu wissen, wann man bremst, ist doch was Gutes. Weil man wirklich einen Unfall verhindern kann. Aber es illustriert, dass wir ganz automatisch manchmal Entscheidungen treffen. Entscheidungen, die wir nicht mehr hinterfragen, weil wir sie so verinnerlicht haben. Und wenn dann jemand kommt, der uns mal eine neue Perspektive aufzeigt, der uns, so wie Jesus, mal herausfordert und sagt, hast du mal daran gedacht oder hast du das mal so gesehen? Dann können wir das auch schnell als Bedrohung wahrnehmen. Ebenso wie die Frage, die Jesus stellt, so wie, du hast keinen Glauben? Wieso bist du so furchtsam? Das kann, wenn es so ein Mensch stellt, wie ein Angriff rüberkommen. Wie ein Hinterfragen deines Glaubens. Gleichzeitig könnte man es auch als Einladung verstehen. Die Einladung darin, die richtigen Fragen zu stellen. über die richtigen Sachen nachzudenken. Wenn Veränderung das Ziel sein soll, wenn das Ziel sein soll, dass wir Angst ablegen, dann müssen wir Jesus mehr vertrauen als den Geschichten in unserem Kopf. Wir müssen Jesus mehr vertrauen als den Geschichten in unserem Kopf. Und jetzt sind wir direkt wieder in einer Spannung drin, weil wir sagen, wir wollen ja glauben, aber das Gefühl ist ja noch immer da. Ich habe ja immer noch Angst. Ich bin ja immer noch herausgefordert. Meine Probleme sind ja immer noch da. Das verändert sich ja nicht von jetzt auf gleich. Das Einzige, was unserem Leben helfen wird, wenn wir neue Erfahrungen machen. Und wir werden niemals neue Erfahrungen machen, wenn wir nicht mutig voranschreiten, obwohl wir Angst haben, obwohl wir furchtsam sind. Furcht ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Furcht uns lähmen kann und wir dann stehen bleiben, weil wir Angst haben, das Falsche zu tun. Wenn wir glauben, was Jesus sagt, wie äußert sich das, indem wir tun, was er sagt? Jesus sagt, wie ihr habt keinen Glauben. Damit wir das ein bisschen von diesem abstrakten Glauben lösen können, ersetzen wir das Wort Glauben mal mit Vertrauen. Wie? Du hast kein Vertrauen. Vertrauen wir Jesus? Das ist auch die Kernfrage. Guido, du weißt das ja. Griechisch ist richtig, oder? Vertrauen, Glaube, Synonym, ne? Pistos, oder? Okay. Pistos, ja, ich will nichts Falsches sagen, oder? Ja. Glauben und Vertrauen im Neuen Testament sind Synonyme. Das heißt, wenn wir hier an der Stelle Glauben lesen, ist es Synonym mit Vertrauen. Und worin legst du dein Vertrauen? Natürlich, wir denken immer, ich muss mein Vertrauen in Jesus legen, stimmt, und nicht in die anderen Leute, in die anderen Religionen. Aber was ist, wenn wir diese Kämpfe nicht nur im Außen haben, sondern auch in uns drinnen? In unseren eigenen Prioritäten, die wir setzen. Wir glauben so viele Dinge. Lasst uns auch auf Jesus vertrauen. Unsere eigenen Perspektiven mal in Frage stellen. Die Angst aushalten, damit wir eine neue Erfahrung machen können, die uns beflügelt, die uns wie auch bei dem einleitenden Wort Auftrieb gibt. Damit die Angst sich auflösen kann, braucht es manchmal Mut. Und die Mut, also der Mut, erfordert eine Offenheit, sich selbst auch mal in Frage zu stellen. Eine gute Botschaft ist jetzt auch die, du liegst nicht immer falsch. Wir liegen vielleicht nicht immer richtig, ja, aber wir liegen ja auch nicht immer falsch. Es geht darum, dass wir die Dinge prüfen und das Gute behalten. Ich wünsche mir, dass wir wie die Jünger uns von Jesus herausfordern lassen. Dass wir uns selbst mal hinterfragen, nicht nur von irgendwelchen Leuten, sondern von Jesus selbst. Vertraue ich Jesus nur mit dem Kopf, indem ich sage, Jesus, ich vertraue dir? Oder folgen wir ihm auch im Alltag unseres Lebens? Das Leben ist zu kurz, als dass wir es an uns vorbeischwimmen lassen sollten. Manchmal, eigentlich fast immer, sollten wir diejenigen sein, die das Leben aktiv gestalten. Und ich wünsche mir, dass wir nicht Menschen sind, die sich von diesen Erfahrungswerten einfach passiv treiben lassen. Ich hoffe, ihr könnt verstehen, was ich meine. Wir sollen uns nicht treiben lassen, sondern das Leben aktiv gestalten. Und Vertrauen in Jesus üben wir darin, dass wir Jesus zuhören und uns auf Jesus einlassen. Und ich wünsche dir, dass du darin Schritte nach vorne machst, die dich beflügeln, die dir Freiheit geben und Freude geben, um dann Kraft zu haben für den nächsten Schritt, den Jesus mit dir gehen möchte. Amen.